Eine kleine Vorbemerkung. Immer wenn ich mal eine Möglichkeit habe, eine Predigt zu halten, dann halte ich mich daran, welcher Predigttext für den entsprechenden Sonntag in der Perikopenordnung vorgesehen ist. Und ich brauche ungefähr 2 bis 3 Monate, um mich dann mit dem Text zu vertiefen und die Gedanken zu sammeln und auch die Inspirationen, die der Herr mir so im Laufe der Zeit gibt, auch zu sammeln. Und die Zeit von der Anfrage, ob ich die Predigt heute halten würde, bis heute war so kurz, dass ich diese 3 Monate nicht zur Verfügung hatte. Und da habe ich mit Volker gesprochen und wir sind übereingekommen, dass ich die Predigt, die ich nach einem Perikopentext vom letzten Jahr vorbereitet habe, die ich in Nienburg schon mal gehalten habe, auch heute hier halten werde. Auch der Apostel Paulus hat gesagt, es verdrießt mich nicht, euch immer wieder dasselbe zu sagen, aber ich wiederhole meine Predigt, aber ihr sollt die hier seid, die das zum ersten Mal hören. Und ich habe mal einen Kommentar gesehen oder gelesen, eine Predigt, die es nicht wert ist, ein zweites Mal gehalten zu werden, war es auch nicht wert, ein erstes Mal gehalten zu werden. Also richtet euch darauf ein, dass ihr durchaus unserem Herrn begegnet, wenn ihr mir zuhört. Der Predigttext ist aus dem Psalm 100 oder der ganze Psalm 126. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie Träumende. Es wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, wir waren fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen gleich den Bächen im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt seinen Samen zum Säen. Er kommt mit Jubel heim und trägt seine Gaben. Dieser Psalm ist entstanden nach der Rückführung des Volkes Juda aus der Verbannung in der babylonischen Gefangenschaft. Und die Rückschau hat in den Herzen der Heimkehrer dieses Lied ja entwickelt und zur Auswirkung gebracht. Und die Priester, die haben dazu auch die passende Melodie komponiert und haben dann dieses Lied immer wieder vorgetragen, wenn sie sich versammelt haben, wenn sie von außerhalb immer nach Jerusalem gekommen sind, um dem Herrn dort im Tempel zu dienen. Und es wurde immer wieder gesungen auf den Pilgerfahrten hin und her. Aber es hatte auch seinen triftigen Grund, warum das Volk überhaupt weggeführt worden war in die Gefangenschaft. Bis zu der Deportation des Volkes haben die Propheten unermüdlich, mir geht's genauso wie Jürgen, bin etwas heiser, trinken wir aus demselben Glas, im Abendmahl trinken wir auch aus demselben Kelch. Bis zur Wegführung hatten die Propheten immer wieder unermüdlich die Vergehen des Volkes Israel dem Volk kundgetan und haben gesagt, ihr müsst euch ablösen von diesem Weg des Verderbens. Und diese Mahner, die verschiedenen, allen voran auch der Prophet Jeremia, die wurden einfach mundtot gemacht. Sie wurden attackiert, verletzt, eingekerkert, manche sogar getötet. Man wollte diese Zurechtweisungen einfach nicht mehr hören. Vor allem die Eliten des Volkes waren die treibende Kraft, dass sich das Volk von dem rechten Weg der Nachfolge abgesetzt hat und nicht mehr dem Gott Israels zugewendet hat. Danke, lieber Seronai. Aber es hätte mich nicht verdrießt, dasselbe Glas zu nehmen. Danke dir. Der jeweils regierende König hätte zwar die Macht gehabt, durchzusetzen, das Recht und Gebot, wie es dem Volke verkündigt worden war, durchzusetzen. Es war sogar seine ausdrückliche Aufgabe. Er war der oberste Richter des Volkes. Er hätte dafür durchsetzen können, wie der Herr Trump das heutzutage macht. Er setzt einfach durch. Das hätte der König damals auch machen können. Aber selbst der König und die Fürsten und die Obersten der Priester und der anderen Propheten haben das nicht für nötig gehalten, das Volk zurückzuführen. Im Gegenteil, sie haben sich sogar an den Schandtaten beteiligt. Es passte einfach nicht zur Herzenshaltung, dass die Menschen und vor allem die Verantwortlichen des Volkes auf die Worte der Propheten gehört haben. Es passte einfach nicht. Und wir kennen den Spruch, wer die Macht hat, hat das Recht. Und das war auch schon damals zur Zeit, als diese Geschehnisse waren, auch schon ein geflügeltes Wort unter den Juden. Die Oberen des Volkes, die von Gott ihre Machtposition zugeordnet bekommen haben, haben sie ausgenutzt für ihre eigenen, manchmal sagen auch verbrecherischen Anliegen und haben sich auf Kosten der anderen, meistens auf Kosten der Schwächeren, bereichert und sie unterdrückt. Wie viele Gesetze haben heute die Herren Putin, Xi, Erdogan und nun auch Herr Trump ergehen lassen, nur um ihre eigenen egoistischen Ziele als Recht erscheinen zu lassen? Sie haben also ein Gesetz geschaffen, an das man sich jetzt halten muss. Das Gesetz war schon Unrecht. Nur um das als Recht aussehen zu lassen, haben sie das in Gesetzesform verfasst. Und solche Zustände waren damals auch im Volk Juda. Das Gesetz, das Gott dem Mose gegeben hatte, wurde einfach ignoriert durch die Ellenbogengesetze, verdrängt. Dabei hatte das Volk in der Wüste damals einmütig dafür gestimmt, nach dem göttlichen Gebot zu leben, das von Mose übermittelt wurde. So wollten sie es fortan auch anwenden. In diesen göttlichen Worten waren auch die Begegnung mit Gott fein geregelt, wie das Volk dem Gott begegnen sollte. Aber es waren auch die ersten Sozialgesetze schon darin enthalten, wie das Volk einer mit dem anderen umzugehen hat. Und Gott selber wollte darüber machen, dass diese Gebote auch eingehalten werden. Doch immer wieder kam es im Laufe der Geschichte zu schlimmen Gesetzesübertretungen und das Volk setzte sich einfach darüber hinweg. Und deshalb sandte Gott eben immer wieder die Propheten, um sein Volk zurückzugewinnen, zu sich zurückzufinden, damit auch das Volk untereinander in Frieden leben konnte. Und meistens ignorierte das Volk das Werben Gottes. Und oft genug konnte es erst durch große Not und durch drakonische Maßnahmen dazu gebracht werden, überhaupt Buße zu tun. Wenn ich persönlich Bibel lese für mich, dann ist es für mich immer eine große Freude, wenn ich an Stellen komme, an die Geschichtsschreibung des Alten Testamentes, wo es heißt, dass ein König König wurde nach der Weise des Königs David. Der war ein Freund Gottes und mancher König hat sich doch so auch an die Linien von König David verhalten, auch wenn er auch selber in Sünde gefallen ist, aber doch hat er sich so verhalten, dass Gott ihn als seinen Freund bezeichnen konnte. Aber die meisten haben sofort, wenn sie an die Macht kamen, den Gottesdienst abgeschafft und haben wieder Götzenbilder entwickelt und aufgebaut und das Volk kehrte wieder zu dem Götzendienst zurück. Die meisten Könige nach dem König Salomo wichen immer wieder von dem rechten Weg ab oder folgten nur so halbherzig. Und auch zu der Zeit Jeremias war es zum Himmelschreien, wie das Volk sich gegenseitig schikaniert hat und ausgebeutet hat und das alles dann noch versucht, mit einer frommen Fassade schönzureden. Allein die große Liebe Gottes zu seinem Volk und ganz besonders zu den Bedrängten führte dazu, dass eben die verschiedenen Propheten, Jesaja und noch einige andere, die zur gleichen Zeit gelebt haben, das Volk wieder zur Umkehr zu rufen. Zurzeit lese ich gerade nach dem Bibelleseplan in dem Buch Jeremia, da jeden Tag seitenlang die Anklagen des Jeremia, die Anklagen Gottes, die Jeremia übermitteln musste. Und es hatte keinen Erfolg. Sie waren so boshaft und dickfällig, die Menschen und die Obersten vor allem, die Verantwortung hatten, bis Gott endgültig die Nase voll hatte. In Jeremia 15, Vers 1 lesen wir, und der Herr sprach zu mir, wenn auch Mose und Samuel vor mir stünden, so würde meine Seele sich nicht zu diesem Volk wenden, treibe sie von meinem Angesicht hinweg, dass sie fortgehen. Das sagt Gott über sein Volk, das er ausgesucht hat, dass es ihm dienen soll und Gottes Ehre verkünden soll. Das sagt Gott über sein Volk. Das ist starker Tobak. So sehr leidet Gott unter der Sünde seines Volkes. Es waren keine Lappalien, die da passiert sind. Das Maß war übervoll. Die kleinen Sünden des Alltags, die sozusagen aus Versehen geschehen, die konnte man durch Opfer sozusagen auch wieder in Ordnung bringen. Aber hier waren das ganz fundamentale Dinge, die da geschehen sind, die nicht so bleiben durften. Hier wird auch ganz deutlich offenbar, dass die Israeliten und die Juden genauso Sünder waren wie alle Menschen um sie her auch. Die Erbsünde, die unter allen Menschen, unter der alle Menschen stehen, trieb sie immer wieder vom Pfad der Tugend ab. Und trotz ihrer Erwählung verhielten sich die Juden und die Israeliten oft schlimmer als die Heidenvölker um sie her. Durch den DCTB hatten wir vor einigen Jahren auch im Rahmen der Thementage einen Missionar von der Missionsgesellschaft Juden für Jesus als Referenten, Aaron Levin. Der sagte mir neulich klar und deutlich, dass die Juden, die den Herrn und Heiland Jesus Christus nicht angenommen haben, genauso verloren gehen wie die Heiden auch. Sie sind genauso Sünder wie die Heiden, genauso Sünder wie du und ich. Damals hatte das erneut dazu geführt, dass Gott die angedrohte Strafe auch folgen ließ. Das Volk Juda wurde nach Babylon verbannt. Der Tempel, das Heiligtum Gottes, wurde zerstört, der Königspalast und die Häuser der Bürger ebenfalls. Alle Kultgegenstände des Tempels, aber auch die Wertgegenstände der Bevölkerung waren Kriegsbeute der Babylonier. Es sah anschließend fast so aus wie heute im Gazastreifen oder in der Ukraine. Trotz seines Zorns, den Gott sichtbar werden ließ, behütete er sein Volk trotzdem im Exil. In dieser Zeit entstanden die ersten Synagogen bei den Juden und dort wurden wieder die Schriften gelesen. Dort wurde der Gott Jahwe wieder verehrt und dort wurden die im Exil geborenen Kinder auch wieder unterwiesen in der Ordnung Gottes. Die Juden hatten eine relativ hohe Alphabetisierungsrate, sodass das Gesetz abgeschrieben und so vervielfältigt wurde und auf diese Weise an den verschiedenen Orten, in den verschiedenen Synagogen, wo die Juden sich niedergelassen haben im Land Babylon, auch vorgelesen und gelehrt werden konnte. Und durch diese Synagogen wurde auch der soziale Zusammenhalt als Angehörige des Volkes untereinander gepflegt. In diesen Synagogen wurde aber auch die Erinnerung an die alte Heimat, an das gelobte Land, wachgehalten. Während der 70 Jahre im Exil waren die meisten der Deportierten zwar verstorben, die in der Gefangenschaft Geborenen lauschten aber auf die Worte der Alten und sie wurden teilweise auch von der Sehnsucht nach Kanaan erfüllt, an den Ort, wo sie eigentlich hingehörten, was ihr Land war, das Gott ihnen gegeben hat. Diese Sehnsucht, ins gelobte Land zurückzukehren, hat vielleicht nicht alle infiziert. Neulich hörte ich in einer Morgenandacht im Radio den bemerkenswerten Satz: Vertraue der Sehnsucht mehr als dem Zweifel. Die Sehnsucht zu stärken führt zur Zuversicht. Wer dem Zweifel anhängt, wird von der Verzweiflung überrollt. Die Stärke eines Menschen wird durch die Verzweiflung verzehrt. Fand ich sehr bemerkenswert und auch für diese Situation angebracht. Die Aussicht auf eine Rückkehr war ja keine weltfremde Utopie, die sich manche so ausgedacht haben, um das Volk irgendwie bei der Stange zu halten oder sonst irgendwie. Gott hat ja selber gesagt, dass die Frist in Babylon nur 70 Jahre sein sollte. Durch die Sehnsucht der gottesfürchtigen Männer wie Daniel oder Mardochai und andere ist auch die Zuversicht und die Sehnsucht zur Zuversicht im Volk herangereift. Auch viele der dort Geborenen wurden von dieser Sehnsucht infiziert, nach Israel zurückzukehren. In einem Brief an das Volk der Juden in Babylon forderte Jeremia im Auftrag Gottes das Volk dazu auf, sich an dem jeweiligen Wohnort häuslich einzurichten. Sie sollten arbeiten, sie sollten Häuser bauen, heiraten und Familien aufbauen, damit es mit Israel oder das Volk Juden wieder als Volk wahrgenommen werden kann. Esther und Nehemia waren ebenso von dieser Sehnsucht erfüllt und sie sind zu der Zuversicht gelangt, dass eine Rückkehr noch zu ihren Lebenszeiten möglich ist, obwohl sie schon alte Männer waren. Sie haben Israel, den Tempel, die Stadt Jerusalem, alles noch in ihrer früheren Pracht gekannt. Sie waren mit der ganzen Gegend vertraut. Sie waren zwar noch relativ jung, als sie weggeführt worden sind, aber inzwischen sind sie ja auch 70 Jahre älter geworden. Diese Sehnsucht, bestärkt durch den Zuspruch Gottes, ist da zu einer festen Zuversicht herangereift. Das setzte große Kräfte frei und deshalb konnten sie auch diese Mammutaufgabe angehen und bewältigen, das Volk wieder zurückzuführen und die Ordnung im Land wiederherzustellen, den Aufbau des Landes, der Stadtmauer, des Tempels und der Häuser wieder voranzubringen. In mir kam in den vergangenen Tagen die Frage auf, ob es auch heute wieder direkte prophetische Anordnungen Gottes gibt, die heute in diesem Gaza-Krieg angewendet werden. Die Selbstverteidigung ist unstrittig, doch das ganze andere auch. Mit Aaron Levin, den ich ja eben schon mal zitiert hatte, habe ich noch lockeren Kontakt. Und auf meine Frage dazu sagte er mir, dass auch palästinensische Christen in diesem Gazastreifen von den israelitischen Bomben getötet werden. Vor kurzem habe ich ihn auch mal danach gefragt, ob denn in Israel auch heute noch die Botschaft Gottes direkt vom Thron durch einen Propheten an das Volk ergeht, ähnlich wie damals zur Zeit Jeremias. Und seine Antwort war eindeutig. Der 7. Oktober 2023 war ein ganz klares Reden Gottes an unser Volk. Kehrt um, sonst erlaube ich es euren Feinden, das Land zu erobern. Aber auch sonst geschieht das Wort Gottes an sein Volk durch die Schriften des Alten Testamentes, durch die Mission der Juden für Jesus und durch die missionarischen Christen. Auf diese Weise lässt Gott sein Volk nicht im Stich. Soweit seine Antwort auf meine Frage. Dieser Psalm 126 wirft ja auch nochmal einen Blick zurück auf die Heimkehr aus dem Exil. Diese Rückführung wurde damals ja selbst unter den heidnischen Nachbarvölkern als ein Wunder Gottes wahrgenommen und akzeptiert, anerkannt. Diese Sicht vom Volk Gottes wird in Dankbarkeit bestätigt. Rückwirkend auf diese Befreiungstat bittet der Psalmist noch einmal darum, dass Gott auch in Zukunft eingreifen möge, wenn das Volk bedroht ist. Esra und Jeremia traten damals vor Gott, um Beistand für das Volk zu erbitten, um Hilfe für den Wiederaufbau beim Tempel, der Stadtmauer und der Häuser. Man muss sich nur einmal vorstellen, im Land Juda sah es genauso aus wie heute im Gazastreifen, in Jordanien oder in der Ukraine. Eine weitere Frage an Aaron Levin war, ob das, was die Juden dort im Gazastreifen verüben, mit dem Wort Gottes vereinbar ist. Dieser Angriff auf Israel ist eben ein Mahnruf an sein Volk umzukehren. Israel muss umkehren zu seinem Gott und den Herrn als Messias anerkennen und ihn annehmen. Dann würden sie statt der Gräueltaten auch andere Reaktionen hervorbringen. Wir sind heute in der Lage, dass all das, was dort in Israel oder auch in anderen Stellen dieser Welt passiert, tagtäglich zu sehen bekommen. Und wir machen uns Gedanken darüber und oft stimmen wir vielleicht auch in den Chor der Kritiker mit ein. Wie weit hat sich das Volk Israel von seinem Gott entfernt? In der Schrift lesen wir oft, wie sich das Volk in der Not an seinen Gott erinnerte, Buße tat und um Hilfe schrie. Und wenn es durch eigene Not in diese schwierige Lage gekommen ist. Wie oft hat es Gnade und Rettung geschrien? Und vielleicht tun es ja heute auch noch Einzelne. Doch es ist anscheinend keine Massenbewegung in Israel, dass sich das Volk so an Gott wendet und um Hilfe bittet. Man weiß noch nicht einmal, ob Herr Netanjahu sich überhaupt vor dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, beugt. Wenden wir uns noch einmal den alten Propheten zu. Wie viel der damals ausgesprochenen Vorhersagen, Prophezeiungen wurden zur Zeit der Propheten oder kurze Zeit danach erfüllt. Aber viele Prophezeiungen sind auch formuliert worden, dem Volk mitgeteilt worden, die selbst heute noch nicht passiert sind. Es sind also viele Prophezeiungen noch sozusagen dran, erfüllt zu werden. Und ich bin mal gespannt, ob wir auch noch manche Dinge erleben, die prophezeit sind und sich dann auch als richtige Prophetie erweisen. Wer von uns würde das im Traum für möglich halten, was der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes schreibt, in Sacharja 8, Vers 23? So spricht der Herr der Heerscharen: In jenen Tagen werden 10 Männer aus allerlei Sprachen der Nationen ergreifen werden sie den Rockzipfel eines jüdischen Mannes und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Es braucht wirklich eine unendlich große Fantasie, um sich vorzustellen, dass das von Jesaja prophezeite mindestens ansatzweise sich vorstellen kann, dass das passieren sollte. Es erschien damals unmöglich, und wenn wir die heutige Weltlage betrachten, ist es ebenso unmöglich. Der Blick auf die Ereignisse, die uns täglich vor Augen geführt werden, lassen uns das wirklich nicht als für möglich erscheinen. Diese Ereignisse vorzustellen, verstellen uns aber den Blick für die Möglichkeiten Gottes. Das wird sich ganz gewiss auch zur rechten Zeit einstellen, dass das, was Gott hier vorher gesagt hat, dass die Heiden einen Juden suchen, um in die Nähe Gottes zu kommen. Ich bin ganz gewiss, dass es sich auch genau so einstellen wird. Die Ereignisse damals in Babylon sprachen schon auch eine andere Sprache, auch wie die aktuellen Ereignisse heute. Also aber eine Rückkehr der Juden nach Israel konnten sich die meisten auch nicht vorstellen. Und es gab aber unter den Deportierten immerhin auch eine genügend große Anzahl von Menschen, die nicht nur eine Sehnsucht nach der alten Heimat hatten, nach der Schönheit und nach dem, was sie damals hatten. Sie sind zu der Zuversicht gelangt, dass sie auch tatsächlich wieder zurückkehren werden. Und unter Esra und Nehemia ist es ja dann Wirklichkeit geworden. Die Juden hatten sich ja auch auf die Anordnung Gottes mit den Babyloniern arrangiert. Sie hatten Häuser gebaut, sie gingen ihrer täglichen Arbeit nach, sie haben auch für das Wohl des Volkes der Babylonier mitgearbeitet. Sie haben Familien gegründet, Häuser gebaut und haben große Familien gegründet, damit die vielen Menschen, die gestorben sind, auch vorher schon durch den Krieg, bevor sie anderen deportiert worden sind, wieder zu einer erstattlichen Größe herangewachsen sind. Einige hatten ja noch mit ihren eigenen Augen gesehen, welche Trümmerlandschaft sie verlassen hatten. Nun hatten sie hier in Babylon durchaus ihr Einkommen. Doch anscheinend war die Sehnsucht nach Israel wieder ansteckend geworden. Es hatte sich wieder eine Zuversicht eingestellt, dass die Mehrheit der Juden gerne wieder zurückkehren möchten, auch wenn sie in eine Trümmerlandschaft hinziehen würden. Man kann sich schon vorstellen, wie sie es den Menschen empfunden haben, in diese Trümmerwüste anzukommen und unter vielen Tränen den Wiederaufbau von Tempel, Stadtmauer und Häuser durchzuführen. Doch bei der Fertigstellung Gottes konnten sie dann in diesen Jubel ausbrechen, der in dem Psalm 126 zusammengefasst worden ist. Der Aufbau des Volkes und des Landes Juda geschah ja durch Kelle und Schwert. Die haben also mit der einen Hand Aufbauarbeit geleistet, mit der anderen Hand praktisch die umliegenden feindschaftlichen Völker auf Abstand gehalten. Das war eine zusätzliche große Extrembelastung, die hat auch vielen Menschen Tränen bereitet. Es gibt auch manche Parallelen auf unserem Weg der Nachfolge. Da ist die Sehnsucht in uns nach dem, wozu wir bestimmt sind. Wir sind dazu bestimmt, Kinder Gottes zu sein. Sind wir dem Zweifel erlegen oder haben wir die Sehnsucht auf die himmlische Herrlichkeit, zu den Wohnungen in der Gegenwart Gottes, in die für eine gewisse Zuversicht gesorgt? Hat die Sehnsucht diese Zuversicht besorgt, dass wir Sehnsucht haben, wirklich auch in dem Reich Gottes zu sein und in der Gegenwart Gottes? Wir werden dort gewiss keine Trümmerlandschaften vorfinden, wenn wir ins himmlische Jerusalem einziehen werden. Mühen und Anstrengungen haben wir noch genug auf dieser Erde, wenn wir die Trümmer unseres eigenen Lebens beseitigen. Viele Mühen blieben uns vielleicht erspart, ähnlich wie den Juden, die nicht nach Israel zurückgekehrt sind, wenn wir im Land der Sünde bleiben würden. Wir haben uns da schön eingerichtet, es geht uns gut, wir haben unser Auskommen und was wollen wir mehr? So dachten auch manche Juden, die lieber in Babylon geblieben sind. Ein lieber Bruder sagte mir einmal, die Probleme fingen bei mir erst an, als ich mich bekehrte und auf dem Weg der Nachfolge machte. Die Abkehr vom alten Leben war schon eine große Anforderung, Herausforderung. Doch mit dem geöffneten Herzen und Sinne meldete sich auch die Sehnsucht danach, nach dem ewigen Heil. Und da fasste man sich schon beherzt an und räumte die Trümmer aus seinem vorigen Leben aus. Das kann man auch dann singen mit Lobliedern, ähnlich wie dem Psalm 126. Der Apostel Paulus hat ja auch so etwas Ähnliches erlebt. Er hat gesagt, das alles, was ich jetzt hier habe, erachte ich für Dreck. Das, was Gott mir gibt, ist unendlich viel mehr und nicht zu vergleichen mit dem, was ich bis jetzt habe. Die Probleme der Juden fingen ja auch erst an, als sie zurückgekehrt waren. Den Juden, die lieber in Babylon blieben, blieb das erspart. Wofür entscheiden wir uns heute? Lassen wir uns von der Sehnsucht in unserem Herzen zur Zuversicht leiten, um zu Gott zu kommen und zu bleiben, oder lieber im Land der Sünde sesshaft zu bleiben? Der Kämmerer aus Äthiopien hatte sich auch viel Mühe gemacht, als er sich von der Sehnsucht treiben ließ und nach Jerusalem kam. Es hatte sich in ihm die Zuversicht festgesetzt, in Jerusalem den lebendigen Gott zu finden. Diese Herzenshaltung hat Gott liebevoll angesehen und ist ihm persönlich begegnet, als ihm Philippus damals die Augen öffnete. Halten wir also fest, Sehnsucht ist, wenn sie sich zur festen Zuversicht verdichtet hat, der Betriebsstoff, der uns die Kraft gibt auf unserem Weg in die Herrlichkeit Gottes und der die Widerstände bis dahin überwinden lässt. Es gibt ein schönes Bild, das ich in Rethem von der dortigen Kirche erhalten habe. Die Kirche hat einen Turm und der Turm hat eine Uhr. Das ist an sich nichts Besonderes an einem Kirchturm. Doch das Zifferblatt enthält eine andere Botschaft. Es sind keine Ziffern auf dem Zifferblatt, sondern Buchstaben. Und man kann sie sogar von der Straße aus gut lesen. Zeit ist Gnade. Und es ist Gnade, wenn sich die Sehnsucht in uns zur Zuversicht und Gewissheit verfestigt und die Kräfte heranreifen lässt, dieses Ziel auch anzustreben und zu erreichen, trotz aller damit verbundenen Schwierigkeiten. Einmal dort angekommen, werden wir ebenso in ein solches Loblied einstimmen wie im Psalm 126. Es ist ein Wunder für uns selber und für die, die uns beobachten. Vor diesem Hintergrund dürfen wir davon ausgehen, dass es eines Tages auch tatsächlich Palästinenser, Iraner, Araber und andere Moslems einen Juden bei der Hand nehmen, weil sie erkannt haben, dass der wahre Gott bei ihnen ist und zu dem sie auch gelangen möchten. Vielleicht suchen auch andere Menschen unsere Hand, um so zu dem lebendigen Gott zu finden. Damit das aber geschehen kann, müssen die Juden, Israeliten, die den Messias angenommen haben, Und dazu ist die Sehnsucht gefragt, ob die Menschen, die Juden für sich und wir für uns, diesen Messias wirklich annehmen. Dann sind wir auch potenzielle Wegweiser für die Menschen um uns her. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, aufzuzeigen, wie Sehnsucht und Zuversicht zusammenhängen und wie die Erfüllung davon abhängig ist, ob die Sehnsucht in uns etwas heranreifen lässt, das wir dann auch erreichen möchten. In unserem Hier und Jetzt sind wir gut integriert, es geht uns gut und wir fühlen uns wohl. Der Aufbruch ins Reich Gottes ist durchaus mit einer Konfrontation mit unserer Vergangenheit verbunden. Die Trümmer, die wir hinterlassen haben, müssen weggeräumt werden, damit das Neue aufgebaut werden kann. Paulus hat immer wieder das Alte hinterlassen und das Neue beginnen zu seinem Thema in den verschiedenen Briefen gemacht. Darauf liegt die Verheißung Gottes. Der Zweifel an den Zusagen Gottes führt uns nur in die Verzweiflung und raubt uns unsere Lebenskräfte. Amen. Wir wollen uns unter den Segen unseres Herrn stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.